Ja, was wäre das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, ohne seine Auferstehung? Beides gehört ganz, ganz eng zusammen. Und es gibt uns Hoffnung. Und bei jeder Beerdigung eigentlich auch, klingt auch dieses Thema ja an, dass auch wir leben, weil Christus lebt. Wir beschäftigen uns ja in diesen Wochen mit den sogenannten Zeichen Jesu, mit seinen Wundern, die im Johannesevangelium berichtet sind. Und ich hoffe, ihr seid von Jesus ein Stück begeistert deshalb, was er so alles tun kann und auch getan hat. Am Karfreitag haben wir uns mit einem Zeichen beschäftigt, das darauf hingedeutet hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er das Brot des Lebens ist. Und es gibt noch ein zweites Zeichen, das Jesus tut, das auf seine Auferstehung hinweist. Es ist das letzte seiner Zeichen und wahrscheinlich werden manche schon wissen, welches ich meine. Aber dieses Zeichen sagt uns noch etwas mehr, und zwar, dass Gott nur das tut, was nur er tun kann. Und alles andere lässt er uns tun. Gott tut nur das, was nur er tun kann. Alles andere lässt er uns tun. Ja, wir werden vom Geist Gottes geleitet. Wir werden vom Wort Gottes geprägt und es gibt uns Impulse und Gott redet zu uns. Aber die Entscheidung, diesem Reden und Wirken zu folgen, die nimmt er uns nicht ab. Diese Entscheidung muss jeder von uns selber treffen. Gott handelt, Jesus handelt, der Heilige Geist handelt, aber die Entscheidung, das in unserem Leben zuzulassen, ihm zu folgen, die nimmt Gott uns nicht ab. Das Gleiche gilt auch für die Kraft der Auferstehung, die in uns ja lebt durch seinen Heiligen Geist. Aber lassen wir diese Kraft wirken oder eher nicht? Aber wenn wir zulassen, dass wir in dieses Handeln Gottes mit einbezogen werden, dann geschieht das bis heute. Ich möchte uns drei kurze Beispiele nennen, bevor ich auf den Bibeltext in Johannes 11 eingehen möchte. Ein Mensch beginnt an Gott zu glauben und dieser Glaube wird ihm von Gott geschenkt. Der Glaube ist nicht unsere Leistung, es ist ein Geschenk Gottes. Aber die Entscheidung, unser Leben unter seine Leitung zu stellen, ist unsere Entscheidung. Wir müssen, wir dürfen uns, wir können uns entscheiden. Der Heilige Geist, der an uns wirkt, schon vor unserer Bekehrung wirkt er an uns. Aber dass er uns erfüllt, ganz und gar ausfüllt, so wie es verheißen ist im Neuen Testament, dazu muss ich ihn einladen und bewusst darum bitten. Das geschieht nicht automatisch. Und was Ähnliches ist auch mit der Taufe, die ja eventuell vor uns steht. Und wer bei diesem Taufseminar dabei sein will, möchte ich bitten, sich bei mir zu melden, weil wenn ich keine Anmeldungen habe, gibt es auch kein Taufseminar. Ich mag ungern allein dann da sitzen, aber lasst euch überraschen. Aber diese Taufe ist uns geschenkt als ein öffentliches Zeichen unseres Glaubens, wo ich meinen Glauben bekennen kann vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber die Entscheidung, das zu tun, liegt bei jedem Einzelnen von uns. Keiner kann uns dazu zwingen, getauft zu werden. Und dieses Zeichen, das Jesus tut, Johannes 11, da geht es um die Auferweckung des Lazarus, der im Grab liegt, schon einige Tage tot ist, auch schon ein bisschen müffelt, wie es in dem Johannes 11 heißt. Auch da sehen wir dieses Prinzip. Gott tut nur das, was nur er tun kann. Diese Auferweckung des Lazarus ist auch das letzte Zeichen, das Jesus vor seiner Leidenswoche tut. Und es ist auch einer der Auslöser, warum die frommen Juden, die hohen Priester, ihn töten wollen. Johannes 11, ab Vers 33. Wir springen mitten hinein in die Begegnung, die schon einen langen Vorlauf auch hat. Und es ist dieses Gespräch, das Jesus mit Martha hat, einer der Schwestern von Lazarus. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste, vom Geist erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten: Er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Und tatsächlich ist diese Frage eine der offenen Fragen hier in Johannes 11, die auch schon vorher mal gestellt wurde. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Ein ähnliches Grab, in dem auch Jesus begraben wurde. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm denn nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Soweit der Text, der dann auch noch ein Stück weitergeht, lest ihn zu Hause selber mal durch. Was ordnet Jesus eigentlich an? Schauen wir uns diesen Bericht mal genau an. Er gibt 3 Befehle in diesem Bericht. Vers 39, wälzt den Stein weg. Vers 43, Lazarus, komm heraus. Und Vers 44, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. 3 Befehle gibt Jesus. Und es sind wirklich Befehle. Auch im griechischen Text ist die Befehlsform hier verwendet. 2 davon gehen an die Menschen, die dabei sind. Und 1 Befehl geht an den toten Lazarus. Wir erleben hier, dass Jesus nur das macht, was nur er allein machen kann, nämlich einen Toten zum Leben erwecken. Alles andere drumherum lässt er die Leute machen. Und das gilt auch für uns, hier und heute, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Gott tut nur das, was nur er tun kann. Alles andere lässt er uns tun. Und ich finde es unwahrscheinlich spannend, zu erleben, wie Gott einen mit hineinnimmt in sein Werk, in seine Absichten hier in dieser Welt, hier in Ingolstadt. Auch heute, jetzt 2022, was vor uns liegt. Gott will es uns zeigen und dann will er uns mitnehmen auf dem Weg. Schauen wir uns mal an die Anweisung an Lazarus. Und ich finde die sehr bemerkenswert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch erst letztes Jahr im Herbst darauf gestoßen worden, was Jesus hier wirklich genau sagt. Ich finde das unwahrscheinlich spannend. Lazarus, komm heraus. So steht es in unserem Bibel. Und wörtlich sagt Jesus 3 Worte. Lazarus, hierher, heraus. Jesus holt Lazarus nicht einfach nur aus dem Tod ins Leben und aus dem Grab ans Tageslicht. Jesus holt ihn zunächst zu sich. Jesus sagt, hierher, in meine Gegenwart. Ja, man könnte fast meinen, so wie im Hund, dem man sagt, komm, sitz, Platz. Und dann schaut einen der Hund ganz spannend an, ob man eine Leckerli für ihn hat oder was immer auch. Ne? Lazarus ist kein Hund, keine Frage. Trotzdem sagt Jesus als erstes, er soll zu ihm kommen, vor ihn. Das Leben, das neue Leben bei Jesus beginnt immer in der Gegenwart Jesu, mit einer persönlichen Begegnung. Christsein bedeutet ja nicht, irgendwelche Glaubenssätze für wahr zu halten, sondern ist in erster Linie eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und es ist keine Fernbeziehung oder so eine On-Off-Beziehung, wie es heute in vielen jungen Partnerschaften oft der Fall ist, dass man sich trennt und wieder versöhnt und sich trennt und wieder versöhnt und sich trennt und ja, sondern Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, in eine dauerhafte, beständige, stabile Beziehung. Auch nicht in eine, wo man sonntags zu ihm kommt, weil man in den Gottesdienst geht und dann 6 Tage in der Woche irgendwo in der Welt rumschwirrt und von Jesus und von Gott nichts wissen will. Auch so eine Beziehung ist es nicht, sondern Jesus lädt uns ein. In Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Jesus setzt alles dran, dass diese Beziehung stabil bleibt. Wie begegnet Jesus dir persönlich? Denk doch mal ganz kurz drüber nach. Wie sieht deine Begegnung mit Jesus aus? Es ist eine ganz persönliche und bei jedem wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Was sagt Jesus zu den umstehenden Menschen, die anwesend sind? Wälzt den Stein weg, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Diese beiden Anweisungen gibt Jesus den Menschen. Er hätte das natürlich auch selber machen können. Wisst ihr, so ich denke dabei so an Star Wars und Meister Yoda, den Stein wegwälzen, so mit dem Finger so ein bisschen und die Tücher weg. Ja, alles das hätte Jesus selber machen können. Aber er lässt es die Menschen tun, die da sind. Und er will damit auch was zum Ausdruck bringen. So ungefähr kann man sich so ein Grab wie damals vorstellen. Ein großer Stein, der vor dem Eingang ist, hier auf dem Bild, ist er zur Seite gerollt. Lazarus hätte gar nicht rauskommen können, wenn der Stein noch vor dem Grab wäre. Der Stein ist schwer. Eine Person, noch dazu von innen, hätte ihn gar nicht wegwälzen können. Es hätte gar nicht funktioniert. Außerdem ist Lazarus komplett mit Tüchern bedeckt. Sein ganzer Körper ist eingewickelt. Wahrscheinlich habt ihr schon so ägyptische Mumien mal gesehen, irgendwo auf Bildern. So ungefähr sah das auch damals bei den Juden aus. Das heißt, er hätte gar nicht diese Tücher selber wegmachen können, Lazarus. Ja, er war vollständig eingewickelt. Die Menschen, die Lazarus jetzt hier helfen, indem sie den Stein wegrollen und ihn auswickeln aus den Tüchern, beseitigen die Hindernisse, die ihn hindern daran, zu Jesus zu kommen. Das, was Lazarus hindert, zu Jesus zu kommen, und das, was Lazarus hindert, sein neu geschenktes Leben auch zu leben, das lässt Jesus die Menschen beseitigen um ihn herum. Wenn wir das übertragen auf unsere Zeit heute, dann ist es doch unsere Aufgabe, die Hindernisse zu beseitigen, die einen Menschen daran hindern, zu Jesus zu kommen und dann mit ihm zu leben. Die meisten Menschen finden ja zum Glauben an Jesus, weil sie von anderen dafür Impulse bekommen haben oder eingeladen worden sind. Man nimmt an, dass etwa bei 70-80% aller Christen das der Fall war. Bei mir war es so, ich kann euch mein Zeugnis irgendwann mal erzählen, nicht heute, weil es ein bisschen länger dauert. Aber überlegt mal selber, wer war damals beteiligt daran, dass du Christ geworden bist? Wer hat dich mit Jesus bekannt gemacht? Es passiert in den seltensten Fällen durch ein schönes Plakat oder durch irgendeine andere Werbung im Rundfunk oder im Fernsehen. Meistens sind es andere Menschen. Auch das Wachstum im Glauben, die Bewältigung von Herausforderungen im Leben geschieht in der Regel nicht ohne die Mitwirkung anderer Menschen. Es geht nicht von selber. Und deshalb ist jeder Einzelne von uns wichtig und wird von Gott gebraucht für diesen Dienst, als Einzelne, als Gemeinde. Und es stellt sich schon die Frage, helfen wir, Hindernisse zu beseitigen? Oder sind wir selber ein Hindernis? Durch unseren Streit, durch unseren Umgang miteinander oder andere Dinge? Oder wenn wir unsere Berufung als Christen nicht annehmen und leben? und nur von selber schauen. Das alles und vielleicht auch noch ein paar Sachen mehr können so Hindernisse sein für Menschen, die zum Glauben kommen wollen, die Jesus suchen wollen, die zu Jesus kommen wollen. Und eine dritte, noch sehr wichtige Beobachtung aus diesem Bericht. Jesus handelt in Absprache mit dem Vater im Himmel. Es heißt dann in Vers 33, da bin ich ja eingestiegen in den Text, es erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Er war bis ins Innerste vom Geist erschüttert. Lazarus war ja ein Freund von Jesus. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber Jesus hatte auch Freunde. Ja, und Lazarus war einer davon und seine Schwestern. Und sein Tod ist für ihn noch eine emotionale Angelegenheit. Aber nicht nur emotional. Wir lesen hier auch, dass es auch eine geistliche Erschütterung in ihm gab. Es war beides. Ja? Und Jesus ist zutiefst getroffen. Und jetzt macht er nicht einfach nur das, was vielleicht seinen Gefühlen entspricht und aus seiner Erschütterung kommt. Nein, er fragt zunächst seinen Vater im Himmel und spricht mit ihm, bevor er Lazarus aus dem Grab holt. Und das ist für mich so ein Geheimnis, das wir bei Jesus sehen, was auch für unser Leben gilt, die Dinge zu tun, die Gott eigentlich haben möchte. Und in Johannes 5, Vers 19 teilt uns Jesus dieses Geheimnis auch mit. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ist es bei uns genauso? Tun wir geistlich gesehen nur die Dinge, die wir von Gott her sehen? Oder sind es unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen, unsere Vorlieben, die uns leiten? Es wird immer eine Mischung aus beiden sein, keine Frage, weil wir Menschen sind. Aber für mich ist es ein Geheimnis, warum wir manchmal auch vielleicht Gottes Wirken nicht so erleben, wie wir es uns wünschen, weil wir eben nicht das tun, was der Vater im Himmel tun will oder tut. Jesus ist ein Vorbild. Er lebte und handelte in einer völligen Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Und hörte auf ihn. Selbst als Sohn Gottes kann er nicht alles tun, was er will. Auch da hat er gewisse Einschränkungen. Ich finde den Gedanken sehr spannend. Es ist für uns nicht leicht, aber es hat was mit dieser Dreieinigkeitsgeschichte zu tun. Das spielt hier eine gewisse Rolle. Und in diesem letzten Zeichen, das Jesus tut, gibt er eine tiefere Deutung selber. Und zwar geht es auch um seine eigene Auferstehung. Und diese Deutung gibt er diesmal nicht hinterher, sondern schon vorher. Und zwar spricht er mit Martha, dieser umtriebigen Schwester von Lazarus. Die meisten kennen wahrscheinlich diesen Bericht von Maria und Martha. Die eine, die zu Jesu Füßen sitzt und die andere, die in der Küche rumwerkelt. Martha ist die, die werkelt in der Küche. Vielleicht will Jesus sie auf das Geschehen vorbereiten. Ich weiß es nicht genau, warum er das tut, aber wir lesen auf jeden Fall hier in Vers 23, dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Daran glaubt sie. Aber da sagt Jesus zu ihr, ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist die eigentliche Kernaussage dieses Berichts. Und die führt uns direkt zum offenen Grab am Ostersonntag. Die Auferstehung und das neue Leben sind bereits jetzt Wirklichkeit, weil Jesus zu Ostern selbst auferstanden ist und Herr über das Leben. Und diese Auferstehung Jesu hat mehrere Auswirkungen, auch auf uns heute. Die erste Auswirkung ist die, dass ein Mensch, der zu Jesus kommt, der sich bekehrt, das ewige Leben bekommt und in geistlicher Hinsicht nicht mehr sterben wird. In Johannes 3 15 bis 16 können wir das auch nachlesen. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir ewiges Leben. Aber es hat auch Auswirkungen auf unser eigenes Sterben. Denn wer mit Jesus unterwegs ist, dessen Tod ist nicht das Ende, sondern es gibt die Verheißung, dass wir mit Jesus auferstehen werden und dass unser Körper, der uns jetzt solche Probleme macht, dann auch verändert wird, schreibt dann Paulus im 2. Korintherbrief. Aber das Dritte, und das ist in meinen Augen eigentlich das Entscheidende für unser Leben jetzt, hier und heute, ja, wir haben jetzt schon Anteil an diesem neuen Leben mit seiner himmlischen Qualität. Diese Kraft der Auferstehung, von der Paulus im Philipperbrief schreibt, ist die Kraft des Heiligen Geistes, der uns erfüllt, der uns leitet, der unser Leben verändert und prägt. Und an dieser Kraft haben wir Anteil. Wir sind nicht einfach hilflos, auch wenn uns das vielleicht der Widersacher Gottes einreden möchte, dass wir eigentlich als Menschen eh nichts können und eh nichts sind und eigentlich nur Sünder sind und ja, die letzten Heuler vielleicht. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Wir haben Teil an dieser Kraft. Und wir dürfen und wir werden Zeit unseres Lebens geistlich wachsen und wir werden Jesus immer ähnlicher. Das verheißt uns das Neue Testament. Denn der Heilige Geist verändert uns, gibt uns Anteil an diesen Ressourcen. Ewiges Leben, also dieses neue Leben von Gott, beginnt schon hier und heute, nicht erst nach unserem Tod. Und dieses Leben ist ein Leben in Fülle, sagt uns Jesus. Und ich finde das gewaltig. Ja, Gott tut nur das, was nur er tun kann. Alles andere liegt bei uns. Und da ruft Gott uns aber zu, mach nicht nur irgendwas, ja, sondern beginne erstmal eine Beziehung zu mir. Lern mich kennen. Lerne die Kraft der Auferstehung besser kennen und richte dein Leben nach mir aus und folge meiner Vision für dein Leben. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Wozu hat Gott dich berufen? Gott hat jeden von uns berufen. Und hier geht es nicht um einen hauptamtlichen Dienst, sondern um eine ganz spezielle Aufgabe im Reich Gottes. Und wir können dieser Berufung folgen, weil Jesus auferstanden ist. Er hat nämlich das letzte Wort, nicht nur bei Lazarus. Auch in jeder Situation in unserem Leben hat Jesus das letzte Wort. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und deshalb bin ich auch so begeistert von Jesus, weil er uns nicht im Stich lässt. Auch in schwierigen Situationen, auch in Situationen, die, ja, die uns unbegreiflich sind und mit denen wir vielleicht im ersten Moment gar nicht umgehen können, ist er da und er lässt uns nicht im Stich. Ostern, die Auferstehung, sagt uns, dass Gott Leben in Fülle möchte, und zwar hier und heute. Was ist das für eine Verheißung? Und jeder, der an Jesus glaubt, hat dieses Leben und damit die Fülle und lebt aus der Kraft der Auferstehung. Glaubst du das? Amen.